Michael,
mal schauen, wie weit
freut mich, dass gerade wir es schaffen, hier so eine Folge aufzunehmen. Weil soweit wie wir müsst wirklich keiner fahren, um hier zusammen schnacken zu können.
Das ist wohl richtig, ja.
Ja. Ja, sag mal, wer bist du überhaupt? Wie bist du bei Pringotronics reingekommen?
Was ist
deine Expertise?
Ich bin jetzt seit, ich glaube, gefühlt 12 Jahren oder noch länger. Nein. 2008, 14 Jahre.
Wie groß war die Firma damals?
Klein. Ich glaube so 12 Nasen oder so.
Ach so, das ist aber
nicht. Also 8 bis 12 Nasen, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, okay. Müsste ich jetzt nochmal Revue passieren lassen, aber es war wirklich klein. Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht bei Pringotronics aus der Fachhochschule, also aha, so ein Fachpraktikum. Und das war ein halbes Jahr, das hat mir gut gefallen. Und dann bin ich halt nochmal hergekommen und habe dann direkt angefangen.
Wir sollten die Statistiken machen, wie viele Leute so hier reingeraten sind. Ich bin ja auch übers Praktikum, also Praktikum aus dem Studium reingekommen.
Ja, das ist wahrscheinlich der gängige Fall bei uns, ja, in der Firma. Ne?
Gab es damals schon diese Aufteilung in die Teams?
Nee, das gab es nicht. Also da war es so klein. Ich sag mal, wir haben uns damals ja auch noch gefunden. Also dieses ganze Konstrukt, Software Embedded zu entwickeln, war ja noch nicht so üblich und die Abnehmer waren auch noch nicht so vielfältig wie heute. Und wir sind ja mit der Zeit dann immer weiter gewachsen. Ne? Hm. Dementsprechend hat sich das geändert.
Also es wurden irgendwann Teams eingeführt und du hast dich in eines hereinwürfeln lassen?
Ja, am Anfang war ich noch in dem Integrationsteam. Das heißt, ich habe BSPs gebaut und für die Kunden Software, ja, gestaltet und mitentwickelt und das eigentlich mit in das ganze BSP für sie integriert. Mhm. Und ich habe aber damals schon relativ viel Kernel-Entwicklung gemacht und parallel immer wieder verschiedene komplexe Aufgaben in Richtung Grafik. Mhm. Und Multimedia-Kommunikation, das heißt USB zum Beispiel, auch ganz viel. Und da bin ich dann im Endeffekt gelandet, in dieser Expertise.
Also nochmal zusammenfassend, du bist im Kernel-Team?
Jetzt bin ich im Kernel-Team.
Und wenn irgendwas mit USB kaputt ist, dann kommen wir immer zu dir.
Genau, das ist eigentlich so der übliche Fall. USB ist kaputt, was können wir machen? Wir rufen mal Michael.
Genau. Das heißt also, wenn die Zuhörer irgendwas haben, Drucker geht nicht oder so, dann packen wir deine Mailadresse noch in die Shownotes. Ja,
ja, genau so in der Art. Also es ist ein bisschen zwiespältig, ich bin auch eigentlich im Grafikteam. Also meine Expertise im letzten Jahr war relativ viel USB-Video, also das, was man kennt, so mit Webcams zu arbeiten. Das ist gerade in der letzten Zeit mein Steckenpferd gewesen. Also das heißt, ich habe Grafik und gleichzeitig auch noch die USB Schnittstelle bearbeitet.
Soweit ich es passiv mitgekriegt habe, was eher Video im Sinne von dein Linux-Gerät tut, als wäre es eine Webcam?
Genau. Also das ist diese Seite, richtig.
Genau, also du hast irgendeine Grafikquelle auf einem Gerät, mhm, und dann streamst du über USB das Video auf irgendeinen anderen Host.
Genau. Also das, was man ja so kennt, man kauft irgendeine USB-Kamera und schließt sie sich an den Rechner an, was wir jetzt wahrscheinlich die letzten 3 Jahre alle zigmal gemacht haben. da ist halt irgendein Gerät und das produziert ein Videobild. Das machen wir jetzt andersrum. Also wir sind quasi in der Embedded-Seite einfach die Kamera und da können wir dann diverse Videogeräte, also Videobilder produzieren und auf dem Host dann darstellen. Und ja, das kann man beliebig generieren, also man kann verschiedene Bildformate produzieren, verschiedene Auflösungen, Codecs und so, und das können wir halt in unserer Embedded-Seite alles dem Host zur Verfügung stellen, sag ich mal. Genau.
Ja.
Und was USB-seitig da viel anfiel, ist halt die Aufgabe, die Daten halt sinnvoll und immer kontinuierlich ohne Fragmente übertragen zu können. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Wenn man irgendein Embedded-System hat, dann gibt es halt in den Treibern teilweise Fehler. Und da ist eigentlich meine Journey relativ groß, weit ausgeufert. Also da gab es schon viele spannende Themen.
Also auch so Sachen wie zu gucken, dass die Latenz einigermaßen gleich bleibt.
Genau, genau.
Weil, also das ist hier, wenn du halt eine Festplatte simulierst mit deinem Linux-Gerät, also eine USB-Festplatte, dann wird es ja nicht so ein Problem sein, wenn die Latenz mal stockt. Aber bei Video...
Bei Video sieht man das, so wie bei Audio auch natürlich. Das hat man dann, ja.
Okay, also große Datenrate und Latenz muss niedrig sein und nicht CPU-Auslastung niedrig halten und alles gleichzeitig.
Ja, genau. Das ist eigentlich immer das eierlegende Wollmilchsau-Konzept, was alle haben wollen. Ne?
Perfekt. Hat's geklappt.
In vielen Fällen schon. Also das, was wir dann immer abbilden können, das funktioniert. Wir haben einige typische Device-Controller, das sind die Treiber, die wir da unten drunter bedienen in den System-on-Chips. Und die haben wir weitaus halt gut unter Kontrolle, sodass wir sehen können, dass da eigentlich alles recht gut und fehlerfrei übertragen werden kann. Am Anfang hat es halt gehakt, meistens genau an der Adresse. Also es gibt halt Treiber, die oben drauf sitzen, die dann tatsächlich die Bilddaten generieren, aber wenn der Treiber oder der Device-Controller unten drunter die Bilddaten an den Host nicht fehlerfrei übertragen kann, dann muss man da viel dran arbeiten. Und das haben wir gemacht und inzwischen ist alles stabil.
Fingers crossed, dass es da so bleibt. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Du hast ja nämlich auch wieder ein Thema ausgesucht, wo du eine ich sag mal, eine Fehlersuchengeschichte hattest, ja. Und wir haben ja immer so ein bisschen den Vergleich darin, wie viele Zeilen Codeänderungen waren das eigentlich. Ich habe mir deinen Patch mal angeguckt. Weißt du es aus dem Kopf?
Ja, ich glaube so 5 oder 6 oder 4, irgendwie so.
Ich glaube eher 2 oder 3, aber...
Okay.
Ja, also wenn man jetzt eine bearbeitete Zeile als Änderung.
Ja, okay. Also nicht nur die Abzüge, sondern auch die hinzugefügten Zeilen.
Genau, also es wurde nicht viel angefasst, aber das trotzdem ein bisschen mit zu schaffen gehabt, oder?
Das ist so, ja. Also das war 2013. Also da habe ich auch schon mal viel mit USB gemacht.
Aha.
Da habe ich eigentlich auch in der Zeit relativ viel die Erkenntnisse gesammelt zu den ganzen Controllern. Das war ein alter USB-2-Controller und da haben wir relativ lange dran genagt. Also ich habe, das war so, dass ein Kunde einfach das Ding erstmal benutzen wollte, um seriell Daten zu übertragen oder einfache Kommunikation mit seinem Gadget zu machen. Da ging es eigentlich noch nicht um Grafik.
Also sind wir auf der normalen Host? Also
Gadget-Seite, da.
Okay, also das Linux-Gerät soll so tun, als wäre es ein USB-Gerät.
Wir sind eigentlich in dem gleichen Thema, wie ich vorhin gesprochen habe, mit den aktuellen DVC-3. Genau, das verfolgt mich. Damals war es ein anderer Controller, Device-Controller. Und da haben wir, am Anfang erstmal das Ding unter Kontrolle haben wollen und haben seriell Daten übertragen.
Also seriell Daten im Sinne von... Wie wenn man entwickelt für ein Gerät und dann halt eine serielle Konsole rauskriegt und es fließt Text raus.
Genau.
Genau.
Und da kann man ja auch alle möglichen Nutzdaten drüber laufen lassen, aber es muss halt kontinuierlich und ohne Unterbrechung laufen. Und da kommt nämlich der Fehler zustande. Das war nämlich nicht so.
Ohne Unterbrechung heißt ohne Daten zu verlieren oder?
Das gab solche und solche Bilder, aber in dem Fall war es so, dass die ganze Schnittstelle einfach eingefroren war.
Ja, das ist dann doof.
Das ist dann nicht so praktisch.
Ja, wenn man es benutzen möchte, ist das schlecht.
Ja, genau. Und eigentlich ist das auch üblicherweise der Fall, wenn man jetzt zum Beispiel Bilddaten überträgt, dann funktioniert unten drunter der Treiber eigentlich in dem Konzept genauso.
Mhm.
Also das gibt halt so eine Datenstrukturabstrahierung und da sind dann irgendwo die Bilddaten drin oder die Serielldaten und die werden dann einfach von diesem Controller immer wieder hin und her geschaufelt, bis der Host alles bekommen hat. Und in dem Fall war es halt jetzt eine Serielldatenübertragung und wir haben übertragen, übertragen, übertragen und irgendwann steht's. Und dann war es manchmal nach 2 Stunden, manchmal nach 8 Stunden. Man wusste es nicht.
Reproduzierbarkeit,
es ist großartig. Das war nicht schön, nee.
Ja. Und was ist das für ein Gerät? Also 2013, ist das Stand der Technik heute? Ist das, oder was für ein Prozessor hattest du da?
Das war ein NXP IMX 53, soviel ich weiß. Also früher war es Freescale.
Ich kenne mich mit den Produktnamen nicht besonders aus, aber das war so, was man damals hatte.
Das hatte man so damals, das war so Stand der Technik.
Okay. Und was hast du gemacht? Also
ich musste mir eine Strategie ausdenken, um den Fehler dann zu finden, und das war nicht so, also straightforward. Ich habe mir eigentlich Stück für Stück den Treiber dann halt angeguckt, wie diese Kommunikation eigentlich da drin intern vonstatten geht. Also es gibt halt einen User Space, der die Daten da reinfüllt, und dann läuft der Treiber ab und schaufelt quasi immer Stück für Stück die Daten zum Host. Und diese Treiberabstraktion, wie die so ablaufen muss, die musste man dann erstmal verstehen. Also das heißt, da gab es so Datenstrukturen, die sind irgendwo im Speicher gemappt. Und da konnte man die Daten einhängen. Also es gibt irgendwie die Nutzdaten, die hat man da eingetragen. Und dann gab es Datenstrukturen, die der Host immer wieder gelesen, also der Treiber dann immer wieder gelesen hat. Und die Nutzdaten, die man dort angebunden hat, in den Speichercontroller oder in die eigentliche Hardware zu überführen und über den Netzwerk oder über den USB-Stack dann wegzuschicken, also über die USB-Hardware. Und das habe ich dann Stück für Stück gemacht, habe mich da immer weiter eingelesen, habe dann verschiedene Stellen versucht zu finden, wo es denn haken könnte. Aber es war halt ein Teil unter meiner Kontrolle, das war nämlich der Software-Code, den ich lesen konnte. Aber ich habe halt nicht die Hardware unter Kontrolle. Ich kann halt nicht sehen, was macht die Hardware eigentlich in dem Moment, wo ich softwareseitig meine Datenstrukturen anfasse oder irgendetwas verändere. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt, wo könnte denn theoretisch die Hardware-Einheit auf die Daten zugreifen, wo es eventuell ja zu Fehlern kommen könnte. Also es ist ja so, dass ich dann in meinem Treiber immer Schritt für Schritt irgendwelche Datenstrukturen ändere, und im richtigen Moment kommt aber die Hardware vorbei und liest die dann wieder aus. Und je nachdem, ob ich im Moment gerade etwas verändere und die Hardware gleichzeitig etwas liest, könnte da eventuell ein Fehler entstehen.
Wollen wir die verschiedenen Akteure nochmal durchgehen? Also wir haben natürlich auf dem Device, für das du jetzt entwickelst, das halt das USB-Device spielt in diesem Fall. Also es tut so, als wäre es ein USB-Seriell-Bundler in dem Fall. Mhm. Aber es könnte auch USB-Stick simulieren oder sowas.
Genau.
Also wir haben darauf ein Stück Software, die normal im User-Space läuft. Also wie unsere normalen Programme, die wir so kennen. Mhm. Dann haben wir den Treiber, der im Kernel-Space läuft. Mhm. Dann haben wir die Peripherie-Einheit, die das USB macht. Mhm. Und dann haben wir eine Verbindung zu einem anderen Rechner. Und darauf wieder eine USB-Peripherie-Einheit, keine Treiber-User-Space.
Genau.
Und sehen und angucken kannst du dir die beide Software-Seiten auf der Device-Seite, das heißt der User-Space und Kernel-Space, und wahrscheinlich auch beides auf deinem Host.
Genau, das ist dann die Gegenseite.
Aber das Große, ich denke, damals hatten wir noch nicht so die Host-Fähigkeiten USB auf Kabelebene zu debuggen.
Ja, das konnten wir schon. Wir hatten einen Logger, einen Hardware-Logger. Dann konnte man quasi so man-in-the-middle-mäßig dazwischen stecken. Und dann konnte man sehen, was tatsächlich auf diesem USB-Bus passiert ist. Aber das sagte ja eigentlich noch nichts darüber aus, was in der Hardware eigentlich stattfindet. Weil du hast dann einfach nur gesehen, dass da etwas passiert ist, dass die Daten nicht angekommen sind zum Beispiel. Oder das Ganze einfach stehen geblieben ist. Und das hat halt aber noch keinen Hinweis gegeben für, wo kommt denn dieser Fehler her eigentlich.
Also die Hardware in dem Fall ist die USB-Peripherie-Einheit in dem in dem Device drin. Und die hat natürlich verschiedene, also irgendeine Zustandsmaschine drin und die handelt auch Sachen ab und das in irgendwelchen Reihenfolgen. Und die ist halt eher eine Blackbox für einen, wenn man dann
genau, also es gibt halt ein Datenblatt darüber, wie man so etwas programmieren soll, wie man diese Datenstrukturen aufsetzen soll. Und
schreibe X in Register Y und dann genau.
Und erst wenn Z rausgekommen ist, darfst du noch was anderes machen und so.
Genau, und dann kommt es auf der anderen Seite an und dann läuft es da durch die ganzen Treiber und dann sind alle glücklich.
Genau, dann hat man eigentlich da einmal die kompletten
Treiber. Ja, und es waren nicht alle glücklich.
Nee.
Sondern, genau, was du erzählt hast, die Peripherieeinheit hat einfach aufgehört zu funktionieren oder war es, klang es eher nach Treiber? Also
ja, die Peripherieeinheit hat eigentlich aufgehört, Daten zu übertragen.
Ja.
Also ich habe ja alles gemacht, wie eigentlich in diesem Datenblatt beschrieben. Also nicht ich, es gab ja schon den Treiber, nur irgendwer, der das implementiert hat, hat gesagt, so und so, wie es da in dem Datenblatt beschrieben ist, habe ich das jetzt programmiert, aber es verhielt sich ja doch nicht so.
Ja, also das heißt, die USB-Peripherieeinheit auf dem Device hat sich verlaufen und war jetzt auch nicht zu... War die zu recoveren? Konntest du... Gibt es da irgendeinen Reset, den du lösen kannst und dann geht es softwaremäßig weiter, oder?
Nee, also hätte man machen können, wäre aber dann ein Riesenaufwand, weil du ja eigentlich... Es funktioniert ja so, dass man eigentlich so eine Datenstruktur erstmal reinpuffert in diesen Treiber und ein gewisses Maß an Speicher schon vorgefüllt hat und auf der anderen Seite ist dann die Hardware, die halt immer wieder die Daten rausholt. Und diese Buchführung über die Daten, die schon drin sind, die müssten wir in dem Fehlerfall wieder irgendwie recovern, um dann wieder alles neu zu machen.
Wenn du sauber weiterarbeiten
willst. Ja, genau. Und das war dann eigentlich nicht
so. Das heißt, du gibst der Peripherieeinheit schon so die nächsten Dutzend Pakete, die du rausgeschickt haben willst.
Genau.
Also es ist nicht jetzt so, dass du halt der Host fordert irgendwas an und dann sagt die Peripherieeinheit der Software Bescheid, so langsam mal ein Paket fertig machen und dann macht die das fertig und dann geht es zurück in die Einheit und dann wird es übertragen, sondern die Peripherieeinheit ist grundsätzlich schon so komplex und clever, dass sie halt die nächsten Pakete weiß und stelle hier auch ein bisschen, also wenn ein Fehler passiert, dann macht die nicht weiter oder so oder wiederholt irgendwie Sachen.
Genau, also dieses Konzept gibt es ja in der Peripherie-Definition, wie man das programmiert eigentlich auch. Also dass wenn ein Fehlerfall passiert, dass man darauf reagieren kann. Das ist dann üblicherweise der typische Underrun. Also man sorgt ja dafür, USB ist halt ein Streaming-Protokoll. Das heißt, man überträgt relativ viele Daten und damit man niedriger Latenz viele Daten übertragen kann, versucht man halt schon ein bisschen vorzupuffern und die Hardware arbeitet vorne diesen Datensatz immer ab und man sorgt immer dafür, dass der immer schön voll ist. Aber wenn jetzt man in der Softwareseite nicht schnell genug Daten nachfüttert, kann das halt passieren, dass die Hardware eigentlich was holen will, aber das ist leer gelaufen und das ist dann dieser typische Underrun. Und diesen Fehlerfall, den kann man tatsächlich ganz gut handeln. Also da kriegt man von der Hardware einen Interrupt und der Treiber kann darauf reagieren und dann weiß der im Zweifel der User Space, hier ist etwas passiert. Dann bleibt die erstmal stehen, überträgt nichts weiter. Ist jetzt auch nicht das Problem. Man würde halt, wenn man zum Beispiel USB oder Audio streamen würde, mal Stocken sehen oder so etwas. Mhm. Das ist alles handelbar, aber das war tatsächlich ein Fehler.
Also der Fall, dass tatsächlich einfach die Queue leer gelaufen ist mit den nächsten Daten, die übertragen werden sollen.
Genau.
Okay. Ja, dann, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass du so viel über Datenstrukturen geredet hast und die man halt der Peripherieeinheit gibt. Weil ich hatte mir die etwas dümmer vorgestellt. Nicht so, dass sie jetzt halt vorgepackte Pakete geben muss, mehrere und sowas.
Nee, die ist nicht so dumm. Also das ist schon recht komplex. Mhm. Und diesen Fehler, den ich da gesehen habe, der war auch komplex. Also das war ja nicht dieser typische Underrun-Fehler.
Ja.
Genau.
Den sollte man ja handhaben können, wahrscheinlich.
Weil ja, genau.
Es ist, also wenn dein Gadget jetzt einfach, also Gadget ist die Device-Seite einer USB Host-Device-Beziehung.
Ja, ja.
Genau. Da ist auch, also Host ist immer Host. Aber da, auf der Device-Seite spricht man auch mal von Gadget.
Genau, so sagt man das.
Genau. Wenn die jetzt einfach mal ein bisschen beschäftigt ist, dann passiert es halt, dass ein Underrun passiert, weil er es nicht geschafft hat, schnell Daten nachzuliefern.
Genau.
Wo waren wir?
Ja, bei meinem Fehler.
Ja.
Der ist unabhängig davon gewesen.
Da willst du so schnell hin.
Ach so, ja.
Ja.
Okay, dann.
Nee, ist ja gut.
Ein bisschen weiter.
Ist sehr gut. Ja, wir haben über USB-Geräte geredet und ungefähr, wie man sie in Software programmiert, dass sie tun, was sie tun. Und ja, warum hat denn deins jetzt nicht so getan, wie es hätte tun sollen? Überhaupt erstmal, wie ist es überhaupt mit dem USB-Device-Treiber, den du da hattest? Wird er auch auf anderen Prozessoren benutzt? Ist das wieder so ein generisches Bauteil, was eigentlich in jedem
Einer drinsteckt? Es gab in der Zeit zwei Modelle. Also da gibt es noch eine richtige Background-Story zu eigentlich.
Für Background-Stories sind wir hier, aber...
Genau. Also es gab in der Zeit eigentlich zwei Device-Controller. Den DVC-2, das ist der Vorläufer von diesen gängigen USB-3-Controllern, die von Intel üblicherweise verbaut werden heutzutage. Und dann gab es diesen, ja, den sagte man Chip-ID-Controller. Und der wurde in, was war das, Freescale, in irgendwelchen Motorola-Chips und noch mit anderen Chips überall verbaut. Und alle, die diesen Controller verbaut hatten, hatten aber irgendwie einen eigenen Treiber. Das heißt, es war eigentlich eine Treiberwüste mit verschiedenen unterschiedlichen Fähigkeiten. Also das heißt, wenn man jetzt den Prozessor X benutzt hat, dann hatte der mit diesem Treiber, der dazu zur Verfügung stand, andere Fähigkeiten als der Prozessor Y mit einem anderen Treiber. Aber eigentlich war es so, dass überall der gleiche USB-Device, also Peripherie-Controller, verbaut war.
Vielleicht sollten wir nochmal klären, was es überhaupt heißt, dass derselbe Peripherie-Controller in unterschiedlichen Prozessoren verbaut ist. Wenn ich jetzt mich entscheide, dass ich ein System on a Chip bauen möchte, einen Prozessor, dann gehe ich erstmal einkaufen. Mhm. Gehe ich zu ARM und kaufe mir halt den Prozessor an sich ein, also das, was halt die Instructions nacheinander ausführt. Und dann gehe ich noch weiter einkaufen für alle Peripherieeinheiten. Zum Beispiel, also ich kann den DVC-2, hast du gerade erwähnt, kaufen gehen für USB-Device und Host, oder? Genau. Also ja. Device kann er.
Der kann auch Host.
Das oder richtig. Den von Chip-ID kann ich kaufen. Mhm. Und dann Ethernet kann ich wahrscheinlich auch noch eine Peripherie-Einheit kaufen. Dann klebe ich die alle zusammen in meinem Verilog kompilierenden Ding und dann packe ich das in Silizium. Und dann wird es aber schlussendlich ein Chip. Also es ist jetzt nicht so, dass wir über verschiedene Chips reden, die man sich halt einkaufen kann und dann auf ein Board integriert, sondern es ist halt wirklich, da hat sich jemand den Quellcode gekauft, quasi um diese Einheit zu bauen und in sein eigenes Silizium zu integrieren. Mhm. Und das haben also verschiedene Prozessorhersteller gemacht, dass sie sich diesen Chip-ID, war jetzt der kaputt war, ne? Ja. Controller gekauft haben. Und dann haben die sich den in ihren Prozessor eingebaut. Und dann hat jeder seinen eigenen Treiber geschrieben. Also Chip-ID hat wahrscheinlich ein Datenblatt dazugegeben und dann...
Ja, Hersteller war Synopsys da damals.
Ja.
Und wir wissen gar nicht, wie der Name dann am Ende übrig geblieben ist, aber das war halt einer von diesen Treibern. Also wenn man jetzt im Kernel nachguckt, dann findet man diesen Chip-ID-Treiber.
Ach so, eigentlich wäre der Name Synopsys USB irgendwas richtiger gewesen.
Genau, ja.
Man hat einfach festgestellt, dass es ein Dutzend Mal derselbe Treiber ist eigentlich.
Genau.
Also es lief so rum. Also,
ja, ja.
Leute haben wahrscheinlich das Datenblatt von dem ganzen Prozessor gesehen, haben sich die USB-Einheit angeguckt und dafür einen Treiber implementiert.
Also es war ja oder ist auch heute noch so, du hast irgendwie so ein System on Chip und dann kriegst du einen Datenplatz zu dem System on Chip.
Ja.
Und in der Sektion zum USB gibt es dann halt von dem eigentlichen Synopsis-Datenblatt einen Auszug.
Ja.
Und diese paar Seiten.
Optisch schön angeglichen an,
genau,
das Format.
Genau, an das Datenblatt von dem eigentlichen Prozessor. Und ja. Daran angelehnt haben die dann ihre Treiber geschrieben. Und die wussten natürlich nicht, dass das ein Synopsis-Prozessor ist oder ein Synopsis-Peripherie
ist. Okay, wie sieht es ungefähr aus, wenn dann jemand mal feststellt, halt, stopp, diese Treiber, den habe ich schon das fünfte Mal gesehen. Ja, genau. Auf verschiedene Art und Weisen. Das fügen wir jetzt zusammen? Machen wir jetzt einen draus? Oder?
Ja, im Endeffekt war es dann so, das war auch noch die Zeit, als man eine schöne Abstrahierung hatte mit den Device-Trees.
Also als es gerade eingeführt
wurde. Als es gerade im Kernel eingeführt wurde. Und dann...
Also Device-Trees beschreiben Hardware. Die Hardware. So. Genau. Einmal den, was ist im Prozessor drin an Peripherie, an welchen Adressen ist das, mhm, und was ist außen angeschlossen, und es beschreibt halt all die Hardware in einem Gerät, die halt nicht irgendwie auto-detected werden kann. Also
genau.
Ein USB, also geht auch, kannst auch USB-Geräte im Device-Tree ein bisschen beschreiben, aber die können Hotplug.
Die können Hotplug. Aber die meisten Sachen aus einem System on Chip kann man ja nicht hotpluggen. Die sind einfach drin und das beschreibt
sich. Genau, so du musst ja wissen, so, das ist an der Adresse, und wenn ich das so ungefähr anspreche, dann verhält sich das wie ein Chip bei dir.
Genau, und das war halt dann so, dass wir viele Plattformen mit verschiedenen System on Chip Prozessoren hatten dann die Device-Trees umgebaut, und dann gab es diese noch nicht Device-Tree programmierten Treiber, mhm, für verschiedene Modelle von dem gleichen Peripherie-Controller, sage ich mal. Und dann hat man sich einfach einigen müssen, wen erweitern wir jetzt um die Device-Tree-Funktionalität.
Mhm.
Und da gab es einen, der hatte irgendwie so mehr oder weniger den größten gemeinsamen Nenner, wo schon viel Funktionalität drin war. Und dann hat man sich darauf geeinigt, den implementieren wir jetzt für Device-Tree-Support. Und alle Plattformen, die danach gekommen sind, haben dann Stück für Stück einfach diese Hardware-Beschreibung für diesen Treiber genommen, und dann wurde tatsächlich der Treiber instanziert und nicht der andere oder der noch andere.
Das heißt, eigentlich gab es für die Hardware, die du jetzt benutzt hast und den Prozessor, auch schon einen anderen USB-Treiber.
Genau, theoretisch den schon. Ja.
Der Hersteller mitgeliefert hat oder so. Irgendjemand hat auf jeden Fall eingeschrieben.
Genau.
Und der war halt so richtig auf das Gerät zugeschnitten.
Ja, das war damals nicht unbedingt so. Also wir haben, also es ist heutzutage so, also dass die, dass man das halt mitbekommen hat. Es war früher so, dass die Treiber teilweise schon Mainline waren. Also das heißt, diese alten, mhm, Treiber, vor allem die USB-Teile, die waren dann schon Mainline und die wurden dann einfach verwendet. Also du hattest dann einfach einen Plattformcode, der wurde dann verwendet, und es gab ein paar Patche, die oben drauf waren in dem Vendor-Treiber, aber es war halt jetzt kein mitgelieferter noch zusätzlicher Treiber, der war auch schon Mainline, also das war halt etwas, was es schon gab, in dem Sinne. Genau.
Okay, das heißt, wir haben einen Treiber, der möglicherweise, also wir haben eine Peripherieeinheit, die in vielen Prozessoren verwendet wird, und wir haben einen Treiber dafür, und auf vielen Plattformen funktioniert er und bei dir nicht.
Ja, genau, bei mir hat er nicht funktioniert. Also in N Fällen.
Ja.
Genau.
Also dann und wann meistens,
ja, in N Fällen. Hm? Ja. In verschiedenen Zeiten, also einmal in 2 Stunden nicht oder einmal in 8 Stunden nicht. Blieb einfach stehen.
Ja. Okay. Und ist das, hätte das bei den anderen Plattformen anders aussehen können? Also für die ja eigentlich entwickelt wurde?
Jetzt nimmst du was voraus.
Nee, dann nehme es nicht. Ja, okay.
Ja, also es gab Plattformen, wo es hätte nicht sein können, dass dieser Fehler auftritt.
Genau,
ja, das ist richtig.
Ein bisschen kommen sehen. Ja, ist spannend. wo sind wir überhaupt? Es funktioniert nicht. Das haben wir festgestellt. Also funktioniert leider. Also man muss ja, also wenn du einen Fehlerfall hast, der halt jedes Mal auftritt, das ist ganz nett. Da kannst du nachsuchen und dann.
Genau.
Ne? Aber du hattest einen, der halt so eher seltener Auftritt.
Ja, genau.
Und dann hast du hast tatsächlich erstmal losgelesen. hast nicht was ausprobiert oder so?
Ja, doch, ich habe halt auch was ausprobiert, aber das war halt so ein Stochern im Dunkeln. Ich habe halt erstmal nur verstehen wollen, wie dieser Treiber funktioniert.
Mensch, monatelanges Stochern spart stundenlanges Lesen, also. Ja, gut.
Als ich angefangen habe, klar, da war das noch so ein Stochern, aber ich wusste, das ist irgendwie ein Dead End, weil ich nicht wusste, wo ich eigentlich anfassen soll. Und dann habe ich halt Datenblätter gelesen.
Okay, und du hast dich auf die Handhabung der Datenstrukturen so ein bisschen konzentriert, weil also die Datenstrukturen, die tatsächlich mit dem Peripheriegerät ausgetauscht werden, also mit der Peripherieeinheit. Was ist dann passiert? Bist du an dem Punkt, wo du jetzt erzählen möchtest, was kaputt war?
Ja, können wir machen.
Also,
also es war dann so, im Endeffekt habe ich dann halt immer stundenlang laufen lassen. Ich habe auch immer ganz viel Logdaten produziert, um eigentlich zu schauen, wo geht etwas schief. Habe die ganzen Funktionen um meine Logdaten erweitert, sodass ich massig an Daten zum Nachlesen habe. Und wenn es dann mal schiefgegangen ist, ich dann in dem System nachgucken konnte, ja, was ist jetzt ungefähr die letzten 10 Minuten vorher passiert. Das wird wahrscheinlich das Fenster sein, wo interessant ist.
Musst du bei so viel Logging nicht aufpassen, dass du halt das Zeitverhalten änderst?
Deswegen gibt es ein Framework unter Linux. Das war damals auch sehr neu, würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber das gab gerade das Tracing, F-Trace.
Also das ist einfach schnell genug, dass man sich da keine Gedanken macht.
Genau, also du hast eigentlich einen zusätzlichen Speicher, den du dafür zur Verfügung stellst. Und das kommt halt nicht auf der seriellen raus, sondern das ist eine spezielle Datenstruktur, auf die man dann quasi postmortem oder nachdem der Fehler dann entstanden ist, nochmal reingucken kann.
Ja, also worauf ich hinaus wollte, war halt, wenn du USB-Kram machst und du sagst ja schon Overflows, ne, die wären eine Art von Fehlerfall, jetzt ganz schlimmer, aber wären ein Fehlerfall, wenn du halt so viel Logging-Daten produzierst und die so langsam rausgeschrieben werden, nur dann kann es halt passieren, dass du halt so einen Fehler provozierst.
Ja, provozieren oder ich würde das Zeitverhalten so sehr ändern, dass es eventuell auch gar nicht mehr passiert. Ja. Das kann halt auch passieren. Ja.
Aber das hat geklappt.
Am Anfang habe ich tatsächlich mit den Logdaten einfach auf die Serielle ausgeschrieben und das war natürlich deutlich zu langsam und dann habe ich es auch nicht gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt ändern und ich schreibe das lieber in diesen Trace-Buffer, der ist schnell genug. Und dann war das in Ordnung.
Also dann konntest du dann schlussendlich quasi irgendwie triggern darauf, dass es hängen geblieben ist und dann hast du dir die Logs der letzten Sekunden angezeigt.
Genau. Also man kann ja die Größe des Buffers quasi noch definieren. Also du kannst halt so ein kleines Fenster machen, irgendwann wird er wieder rausgerollt. Also das ist so, dass es ein Rolling Buffer ist, dass man nicht irgendwie die letzten, wenn es jetzt 2 Stunden gedauert hat, dass du wirklich die ganzen 2 Stunden als Log-Buffer dann nochmal nachlesen kannst. Interessiert dich eigentlich auch nicht, sondern du beschränkst das vielleicht auf, was weiß ich, ein Fenster von vielleicht 10 Minuten oder so oder 5 und dann.
Du legst dir quasi 5 Megabyte im RAM beiseite, wo du jetzt sagst, da wird Log reingeschrieben und dann geht das so und wenn voll ist, dann.
Die anderen werden immer hoch rausgerutscht und dann geht das immer rein.
Ja, okay. Genau. Ja, hast du was gefunden?
Ja, da habe ich dann halt gesehen, dass da in einer Funktion stehen geblieben ist, nachdem er quasi eine neue Datenstruktur wieder einhängen wollte. Das ist nämlich in diesem Treiber so gewesen, dass es eine verkettete Liste war. Also das heißt, so wie ich das gesagt habe, es gibt diese Datenreihe, die man immer hinten reinschiebt, wo der vorne die Peripherie rausliest. Und immer wenn ich hinten ein Datenelement eingefügt habe, dann habe ich quasi in das letzte von dieser Kette eingetragen, wo liegen jetzt die neuen Daten? Und dann halt hinten was eingetragen in diese Datenstruktur.
Was machst du, wenn alle Daten rausgeschrieben sind gerade? Oder
es gibt ja noch das letzte.
Achso, es liegt noch herum.
Es ist ja so, dass die Daten immer noch da sind. Das ist eigentlich eine verkettete Liste. Nur sind diese Daten vorallokiert. Und die Hardware trägt in dieser Datenstruktur rein, ob sie jetzt damit fertig ist oder nicht. Und ich kann da auch sagen, okay, diese Datenstruktur, also dieses Datenelement ist jetzt vorbereitet, jetzt kannst du Hardware damit arbeiten. Also die gehört mir jetzt in dem Moment dann nicht mehr, zum Beispiel. Also das ist dann so logisch abstrahiert, dass die Softwareseite sagen kann, ich arbeite hier noch dran. Und solange ich damit arbeite, weiß die Hardware, dass sie darauf nicht zugreifen
Also
kann.
dieses Einhängen funktioniert so, dass du dir irgendwo in deinem Speicher was erstmal beiseite legst, dann packst du dein neues Datum da rein, was du verschicken möchtest. Dann markierst du es als, das ist jetzt so, ist soweit fertig. Und dann hängst du es in das Datenelement davor ein. Also hängst ein im Sinne von, du updatest halt einen Zeiger, so dass er jetzt auf deine
Das
neue
Datenelement.
Struktur sein.
Genau. Next Pointer.
Und dann musst du wahrscheinlich auch noch in der vorherigen Datenstruktur irgendwie kennzeichnen, dass du das jetzt gemacht hast mit dem Zeiger eintragen. Oder ist der, wenn du das Feld auf Null lässt,
Das
dann
ist okay.
okay. Also wenn das Feld, also wenn das Adressfeld für das nächste Paket, darf ich Paket
Klar,
sagen?
ist okay.
Okay. Wenn das
Datum hast du vorhin gesagt, ist auch
ja, aber ich
okay.
finde Paket doch ein bisschen einleuchten, aber
Ja.
Datum, ja, okay.
Ja.
Es werden nicht einfach USB-Pakete sein, deswegen.
Ja, das sind also also in der Nomenklatur unter USB sagt man, wenn es ein Host-Treiber ist, ist es ein ERP-USB-Request-Buffer oder so im Kernel. Und wenn es ein USB-Gadget ist, dann redet man einfach nur von Request-Buffern. Das ist ein bisschen anders. Aber das
Ein
sind
Request-Buffer.
Requests. Wir können einfach
Ja, okay.
Request-Buffer
Ja,
sagen. Ja.
sagen wir das doch. Mensch, ja, okay. Also, ich habe zwei Requests. Ja, der eine ist schon in der Kette. Jetzt habe ich einen danach vorbereitet und jetzt update ich den Zeiger von meinem ersten in das zweite. Und dadurch, dass da jetzt eine valide Zahl in der Adresse drin steht, weiß er, dass das jetzt wohl valide sein wird.
Genau.
Gut. Es klappt doch.
Ja, es klappt, klappt, klappt und irgendwann klappt es nicht.
Ja, warum das denn jetzt?
Das war die Frage. Also im Endeffekt war es ja so, dass es einfach nur Speicherstrukturen sind, die im RAM liegen. So. Und das Updaten von den Daten funktionierte dann also sequenziell. Immer wieder mal, so wie wir es halt im Programmcode sehen.
Okay, also du hast Software, so in Zeile 1 steht, pack erstmal das Paket zusammen. Da ist
Genau.
den Request zusammen.
Genau.
Wenn Zeile 2 steht, schreibt die Adresse da rein.
Genau.
Ja, gut.
Und dann habe ich halt Stück für Stück, Zeile für Zeile meine Debug-Daten reingepackt. Und in dem Moment, wo er dann diese Adresse eingetragen hat, ist es stehen geblieben. Da passiert nichts mehr.
Also in dem Moment tatsächlich die USB-Peripherieeinheit, die Hardware an sich in einen verwirrten Zustand gelaufen.
Genau.
Also es ist jetzt nicht so, dass die Software gehangen hätte. Also später vielleicht auch deshalb. Aber es ist wirklich die Peripherieeinheit an sich,
Genau.
die jetzt irritiert ist.
Und das kann man halt auch nicht gut debuggen. Also theoretisch hätte ich jetzt zwei Threads, also würde ich sagen, hier ist ein Prozess, den ich in Code lesen kann und da ist ein Prozess, den ich in Code lesen kann. Kann ich ja in jede Zeile irgendwie Debug-Daten reinschreiben und ich kann sehen, was an welcher Stelle schiefläuft.
Ja.
Aber die Hardware-Seite ist ja für mich eine Blackbox. Das heißt, ich konnte auch nicht nachgucken, warum ist das Ding jetzt eigentlich da stehen geblieben?
Ja, und wie ist es stehen geblieben? Also in
Genau.
was für einen Zustand ist es reingelaufen eigentlich?
Genau.
Ja, ärgerlich, nicht?
Das war ziemlich doof.
Ja, Hardware kaputt, würde ich sagen.
Ja,
Schon
genau.
zurückschicken probiert?
Ja. Aber das Spannende war ja, auf anderen Controllern schien es ja zu funktionieren.
Das haben die einfach nicht ausprobiert.
Genau, die haben das nicht so lange laufen lassen.
Nee, also echt mehrere Stunden lang. Was willst du denn USB mehrere Stunden lang machen?
Nee, das weiß ich auch nicht. Man überträgt ein paar Dateien oder sowas, das geht ja schnell.
Das geht ja schnell.
Genau.
Und wenn es verhakt sich, dann startet es halt neu. Ich meine,
Genau,
einmal
ja.
ausstecken, einstecken, dann geht es
Ja.
wieder nicht.
Genau. Dann machst du einen Videocall zu Ende und dann rufst du nochmal
Richtig.
an.
Einfach die Erwartungshaltung anpassen. Nein.
Genau.
Hast du die anderen Plattformen ausprobiert? So
Das
vergleichend?
Ich muss drüber nachdenken. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Kommunikation... Das war 2013. Ja. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es damals war, ob andere Leute auf den Mailinglisten dann noch kommentiert haben. Aber auf jeden Fall schien es so, dass andere Leute da wenig Probleme mit hatten. Also sonst wäre das wahrscheinlich auch früher oder später schon mal aufgefallen.
Mensch. Ja, was könnte denn anders sein bei denen?
Das war eine Hardware, die unaligned Zugriffe nicht konnte.
Also da muss man seine Zugriffe immer an die Leine nehmen.
An die Leine, genau.
Ja, genau. Ja auch wegen der Sicherheit.
Ja, ja.
Nee, was heißt das? Warum könnte das relevant sein?
Also das war im Endeffekt der... das Ergebnis, nachdem ich lange, lange diesen Code da mir analysiert hatte, war es dann so, weil diese Stelle war ja irgendwie auffällig. Warum schreibe ich da was und warum bleibt das Ding jetzt da stehen? Dann haben wir uns den disassembleden Code angeguckt, aber auch erst im Nachhinein, nachdem ich über diese im Datenblatt viel drüber gelesen habe, was denn da eigentlich an der Stelle schieflaufen könnte. Und die Chiphersteller hatten ein Erratum rausgegeben.
Also, warte mal, wir haben Begriffe. Also du hast dir...
wir klären das.
Also wir haben das kompilierte Programm.
Ja.
Und du hast dir dann tatsächlich mal angeguckt, also das wieder rückwärts gebaut.
Disassembled.
Disassembled, um halt zu schauen, wie sieht der Prozessor das eigentlich? Welche Befehle werden da nacheinander ausgeführt?
Ausgeführt, genau.
Und was war das an? Was kam danach?
Ich habe gesagt, es gibt ein Erratum.
Ja. Das heißt, jemand, also der Chiphersteller hat einen Datenblatt rausgegeben mal.
Ja.
Und irgendwann hat er still und heimlich ein zweites rausgegeben, in dem stand, am ersten stand, das war nicht ganz richtig, weil wir bei der Hardware was vergurkt haben.
Ne, es ist vergurkt, war es nicht, aber er hat halt extra hingewiesen, vorsichtig, wenn man mit dem Controller auf der Hardware arbeitet, dann sollte man
auf der Peripherieeinheit,
dann sollte man schauen, dass man 32-Bit alignte Zugriffe macht, weil ansonsten die Zugriffe in diesem Speicher byteweise übertragen, also eingetragen werden. Also das macht der Compiler dann. Und es sollten also wirklich in einem Block die ganze Speicheradresse in dieses Register kommen. Also in die Adresse kommen. In die Speicheradresse.
Okay, also, wir haben da so ein Feld in der Peripherieeinheit, ja?
Mhm.
Und das ist so ein 32
im Speicher. Ach, im Speicher.
Das war ja ein Datenmodell. Okay, also du hast es geht nicht darum, in die Peripherieeinheit reinzuschreiben, sondern einfach nur in deinen ganz normalen Speicher von deinem Prozessor, wo du eigentlich machen darfst, was du willst.
Genau.
Aber diese Peripherieeinheit, die liest ja in dem Speicher diese Requests aus.
Genau.
Und das macht sie quasi parallel zu deiner...
Zu meinem Füllen.
Zu deinem Füllen. Okay. Okay. Okay, also das ist... und dieser Adress... Ging es um den Adresspointer für das nächste Paket?
Genau, den habe ich eingetragen in die verkettete Liste.
Genau, und der ist ja, weil es ein 32-Bit-ARM-System ist, ist der 32-Bit lang.
Genau.
Okay, und der steht irgendwo im Speicher. Und wenn du dein C-Programm hast, dann steht da halt hier Adresse von nächster Request ist gleich... Diese Adresse.
Das ist eine komplette einfache Zuweisung gewesen. Das war nichts Besonderes. Ich habe auch keinen extra Funktionscall gebraucht, um in eine Adresse zu schreiben, die wirklich in der Peripherie steckte, sondern das war einfach nur eine Zuweisung in einen...
In deinen Arbeitsspeicher.
In meinen Arbeitsspeicher.
Ja, okay. Also das steht da so im Programm drin und du hast dir die Disassembly angeguckt. Und das... Also, Datenspeicher, das klingt jetzt nach einem Befehl, oder nicht?
Ja, sollte es eigentlich. War es aber nicht.
Also das bedeutet jetzt, du hast halt diesen 32-Bit-Wert, der diese Adresse darstellt und der soll in den Speicher geschrieben werden. Und normalerweise sollte das halt in einer
Instruktion
passieren. Mhm. Also es gibt durchaus Instruktionen, die das können.
Ja, so wie es üblicherweise ist, dass wenn du einen 32-bitigen Bus hast, dann hast du eine ARM-Instruktion, die 32-Bit-Zugriffe machen kann.
Genau. Aber so ist es bei dir nicht gewesen.
Nee.
Sondern?
Weil anscheinend diese Datenstruktur im Speicher an einer nicht alignten Adresse war, hat der Compiler, also nicht an einer Grenze von einem 32-Bit-Wert, hat der Compiler gesagt, oh, da kann ich nicht drauf zugreifen, dann mache ich jetzt mal 4 einbeitige Lesezugriffe.
Also so im Sinne von, also die untersten 8 Bit deiner Adresse, so die packe ich da jetzt als erstes rein, so hier an Adresse so und so. Und also wir haben einen 32-Bit-Wert im Speicher und den kannst du halt entweder, also den adressierst du halt mit einer mit einer Auflösung, die ein Byte groß ist. Und das heißt, du kannst entweder halt den 32-Bit-Wert als ein Befehl an 4 Bytes rausschreiben. Oder das machst du halt in 4 Befehlen an aufeinanderfolgende Speicherstellen.
Genau.
Und das hat er halt an 4 Befehlen in aufeinanderfolgenden Speicherstellen.
Genau. Also in dem Disassembly hat man dann einfach gesehen, Laderegister Byte X nach Y und dann noch 4-mal hintereinander.
Genau.
Und das war dann zusammenhängend natürlich meine Zieladresse, die ich da reingetragen habe. Also grundsätzlich ja nichts Falsches. Ja.
Das ist schon langsam jetzt, ne? Aber ansonsten. Das ist
nicht effizient, sage ich mal, aber ja. Funktioniert.
Ja. Das stört ja nicht.
Ja. Genau.
Stört so lange nicht.
Bis dann die Hardware vorbeikommt und wir jetzt dummerweise in dem letzten Feld von meiner verketteten Liste sind und er, während ich da reinschreibe, einfach da reinguckt. Und das ist echt gemein gewesen, weil 2 von den Bytes, die schon reingeschrieben waren, haben ja gestimmt, aber die nächsten Bytes waren noch nicht von mir fertig geschrieben und der dachte, das ist jetzt schon da, das nehme ich jetzt.
War das immer der Fall, dass es halt 2 Bytes sind da, 2 noch nicht? Oder
ja,
es könnte auch 1 da sein?
Ja, das konnte ich ja nicht sehen, was die Hardware da macht. Ne?
Gut, aber ja, es ist halt das große Problem der Nebenläufigkeit.
Genau.
Du hast halt eine Peripherieeinheit, die selbstständig in den Speicher guckt und weiß nicht so richtig wann. Und währenddessen updatest du halt einmal dieses Feld. Das sind 4 Instruktionen, die ausgeführt werden müssen. Das dauert ein paar Nanosekunden wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ein Bruchteil.
Das heißt, also wenn in diesen paar Nanosekunden deine Peripherie-Einheit kommt und da reinguckt, dann sticht das fehl und dann hängt er sich fest.
Genau.
Und deswegen passiert das nur alle
N-Male,
genau. Stunden. So und so viele Stunden, je nachdem, wie viele Daten du überträgst.
Ja, ob dann vielleicht doch mal dieses Fenster getroffen wurde, dass ich in dem Moment gerade was reinschreibe, wo er mit seiner verketteten Liste relativ weit abgearbeitet war. Also wenn die Hardware weit vorne ist und immer genug Daten vorne hinten drin hatte, dann konnte ich natürlich hinten updaten und ich bin nie Gefahr gelaufen, in meinem Treiber fälschliche Daten einzutragen. Aber wenn er dann sagte, okay, ich bin schnell vorwärts gekommen und meine Latenz mit von oben neue Daten nachfüllen war doch sehr hoch, dann habe ich ein bisschen gebraucht und dann habe ich auf einmal Daten eingetragen, während die Hardware gerade rausgelesen hat und blieb das ganze Ding stehen.
Ärgerlich. Ja, das heißt, also das Erratum hat ja eigentlich schon gesagt, wie es richtig ging.
Ja, das habe ich aber, wie gesagt, erst recht spät entdeckt.
Nein, also die Lösung ist halt, dass du quasi atomar schreibst. Also in einer Instruktion nimmst du die ganze Adresse, schreibst sie ganz da rein und dann kann halt, also die Peripherieeinheit kann zumindest nicht während einer Instruktion vorbeikommen, die ist dann halt fertig oder was, sondern wenn du halt, solange du diese 32-Bit als 1 updatest, kriegt die Peripherieeinheit das auch so mit,
dass
das als 1 passiert ist.
Und wenn da noch keine validen Daten drin sind, dann hätte ich diesen typischen Underrun gekriegt.
Ja.
Genau.
Ach so, ja, stimmt, weil es ja, es muss die letzte, also
es muss. Es war das letzte Request-Element quasi.
In deiner Liste, ja. Ach so, und deswegen das ganze Thema mit der Latenz und du musst langsam genug sein, dass du tatsächlich bis zum letzten kommst. Mhm. Okay. Ja, wie ist das denn? Warum hat er das überhaupt als vier Einzelrides gemacht?
Das lag daran, weil diese Datenstruktur markiert war, sie war packed, aber sie war halt nicht aligned. Das hatte ich ja erwähnt. Also die war, im Zweifel lag sie im Speicher nicht an einer 32-Bit-Grenze.
Sie hätte es sein können. Also sie hätte möglicherweise nicht an einer 32-Bit-Grenze liegen können. Mhm. Deswegen muss der Compiler entscheiden, dass er das halt so macht, also so ausliest oder schreibt, als wäre es nie aligned.
Genau, damit es halt immer gut geht.
Also, das heißt, die 32-Bit-Schreiboption, Instruktion von diesem Prozessor, die kann Daten in den Arbeitsspeicher schreiben, aber nur solange die Speicheradresse durch vier teilbar ist. Also genau. Aligned ist.
Ja, richtig.
Okay. Also man hat eine Speicheradresse und die ist in Byte-Auflösung. Ja? Also du kannst nicht ein Bit in deinem Speicher adressieren, sondern es ist immer in 8-Bit-Größe. Und wenn du halt auch ein Byte lesen und schreiben möchtest, dann kannst du das halt überall. Da gibt es wahrscheinlich Instruktionen für, dass du halt.
Nö, ja, das kannst du überall.
Ja, also dass du halt ein Byte kannst du halt von jeder Adresse lesen.
Das ist die kleinste mögliche Auflösung, die du eigentlich bekommst in deiner Hardware.
Ein 16-Bit-Wert.
Gibt's auch.
Damit kannst du dann halt auch wirklich nur von geraden Adressen lesen und schreiben, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wie es bei der Hardware ist.
Ja, ist auch nicht so anders. Wichtig. Aber ja.
Ja.
Und so kommt es dann zustande, dass wenn du einen 32-Bit-Wert hast, dass die Adresse durch vier teilen können sein muss.
Genau.
Damit du auf dieser spezifischen Plattform davon in einem Zyklus quasi lesen und schreiben kannst. Ja Mensch, aber warum ist das denn jetzt bei anderen Leuten vielleicht anders?
Weil die teilweise Instruktionen hatten, die das auch konnten. Also
es gibt verschiedene Versionen des ARM-Befehlsatz.
Genau.
Und das heißt irgendwie ARM-V5 hattest du da.
Wir hatten den ARM-V5-Controller. Es gab auch V7 und...
Ja, größere Zahl, V8. Mehr heftig. Heißt, der kann dann vielleicht halt auch 32-Bit-Werte lesen von Adressen, die nicht durch vier teilbar sind.
Genau. Das hätte uns den Tag gerettet. An der Stelle.
Das muss ja dann wahrscheinlich, muss es ja, also warum man das nicht hat, ist wahrscheinlich, dass du halt dann deine Daten zusammenstückeln musst, irgendwie aus zwei Lesevorgängen am echten Speicher und das ist dann langsam oder komplizierter und braucht zwei Zyklen oder irgendwie sowas. Aber ja, kann dein Controller ja nicht.
Genau.
Ja, das heißt, du musst dem jetzt irgendwie bald dem Compiler sagen, dass das.
Dafür gab's.
Trust me. Die Adressen, die werden schon durch vier teilbar sein. Das läuft.
Also du konntest dem den Datenstrukturen ein Attribut geben und das heißt aligned und dann halt auf wie viel Byte. Und wenn man dann der Datenstruktur gesagt hat, die ist 4 Byte aligned, dann wusste der Compiler, egal wo ich sie jetzt adressiere oder wo ich sie anlege, das Ganze muss auf einer 32-Bit-Grenze liegen.
Dafür bist du dann halt als Software-Schreibender zuständig, dass das auch so passiert. Genau. Also du gibst... Okay, warte nochmal. Du hast bei Structs ist es ja so, dass wenn du nicht dieses Packed-Attribut dazu gibst und dann halt ein 2, also du hast ein Struct mit 32-Bit-Wert, 32-Bit-Wert, 8-Bit-Wert, 32-Bit-Wert, 32-Bit-Wert. Mhm. dann wird ja normalerweise dafür gesorgt für dich, dass die ganzen 32 Bitwerte trotzdem auf durch vier teilbaren Adressen sind, indem einfach Nullen eingefügt werden.
Genau, das wären dann Lücken.
Lücken.
Genau.
Und dieses ganze, dieses Pact-Attribut für ein Struct nimmt man, um Speicher zu sparen, für diese Lücken.
Ja, dann kann man halt kleinere Strukturen, also Strukturen von der Nutzdatenmenge einfach ein bisschen
Ja, dünner
einengen.
gepackt.
Genau. Also dann hat man tatsächlich einen 32-Bit-Wert, 32-Bit, dann nochmal ein 8-Bit, dann 16-Bit oder so und die liegen wirklich Kopf an Kopf
Direkt
direkt
beide
hintereinander.
am Byte. Das heißt, also Nachteil ist dann, dass du halt, dass nicht mehr unbedingt alle Felder in diesem Struct auf diesen, also so aligned sind, wie es für diesen Datentyp am besten wäre.
Genau.
Okay.
Und in diesen Datenstrukturen war halt die Adresse, wo ich sie reingeschrieben habe. Ich weiß nicht, da waren zwei Werte davor, die waren 1,16 und 1,8 Byte, 8 Bit
Ja,
Byte. Das schreit irgendwie schon sehr stark danach, als
schon
wenn
was
die
immer.
Adresse, die danach kommt, da wo ich es reinkommen sollte, dann doch eher nicht so an einer 32-Bit-Grenze liegen würde.
Ja. Okay, ja, das mit den Pact-Structs, das kann man sich halt auch nicht immer aussuchen, weil halt einfach manchmal man halt mit Hardware redet. In diesem Fall sollte die Struktur ja tatsächlich durch
Genau,
Hardware interpretiert werden.
genau.
Die guckt dann halt an Adresse
Genau, das ist ja noch
5
das
oder
Ding,
was.
das ist ja die Schnittstelle zu der Hardware und die will auch zwischen den Werten da auch jetzt nicht Nullen erkennen, weil sie geht ja davon aus, dass diese Datenstrukturen so in dem Speicher liegen. Das heißt, es muss Packed sein.
Ja, also normalerweise würde man Pact, also das Attribut Pact auf Structs eher vermeiden, weil es mindestens für schlechte Performance sorgt, wenn man halt seinen 32-Bit-Wert zusammenstückeln muss aus 4 Bytes, die man vielleicht einzeln liest oder vielleicht macht der Prozessor es für einen, aber naja. Aber man braucht es halt manchmal, wenn man Hardware-Treiber schreibt und hast einen Hardware-Treiber in der Hand und da war Pact gesetzt und deswegen wurde das eine Feld nicht als 32-Bit-Wert gelesen, sondern geschrieben. Dann als 4 8-Bit-Werte. Und dann muss es dem Compiler sagen, ja, komm. Ja, ich weiß ziemlich genau, dass es trotzdem, auch wenn ich es dürfte, auf durch 4 teilbaren Adressen liegt.
Genau.
Und dann hat es schon funktioniert.
Das war der Fix, fertig. Und deswegen war der Patch dann halt so schön kurz. Ich habe eigentlich diese eine Zeile da hinzugefügt an diese Struktur.
Du
Und
hast auch noch ein Wump.
ein WUMP eingetragen,
Ja.
ja. Ein Write Memory Barrier heißt diese Funktion. Die sorgt auch dafür, dass so intelligente Mechanismen, die Compiler so heutzutage haben, ausgehebelt werden, dass man sicher gehen kann, dass wenn Code ausgeführt wird, bis dahin diese Daten, so wie sie beschrieben wurden, tatsächlich auch im Speicher gelandet
Was soll das denn heißen? Also, ich habe ein Programm, ja.
sind.
Datei für Zeile, ja. Das heißt, Zeile 1 wird ausgeführt, dann Zeile 2, dann Zeile 3, dann 4. Warum soll ich da denn, also dann 5. Und du willst mir jetzt erzählen, dass das nicht unbedingt in dieser Reihenfolge ausgeführt wird.
Ja, Compiler sind halt komplex und die sagen, das ist Software, der weiß ja nicht, dass er auf Hardware läuft, im
Ja,
Zweifel.
also dass vielleicht manche dieser Adressen, die ich lese oder schreibe, halt gar nicht wirklich nur für Software bestimmt sind, sondern halt
Genau.
echte Register in Hardware sind, die irgendwas tun.
Genau. Und dementsprechend,
Davon geht der Compiler nicht aus.
davon geht der Compiler nicht aus. Er denkt einfach, das ist irgendeine Applikation und der kann das jetzt so durchlaufen lassen und das wird jetzt kein Problem sein, wenn ich jetzt auch ein bisschen rumschaufel. Ne? Also im Zweifel führe ich jetzt Zeile 3 doch vorher aus, weil das jetzt für ihn in der Compiler-Fall einfach Ach, guck praktischer
mal hier, das, als. Das hier, guck mal hier, das hier benutze ich später gar nicht mehr, das mache ich einfach überhaupt nicht. Das
alle genau, wieder. Genau. Er hat festgestellt, dass irgendwo ein Register oder ein Wert geschrieben wurde, der im Zweifelsfall überhaupt nicht mehr angefasst wird. Was soll das denn?
Was soll das denn?
Wenn es da gar keinen Nutzer mehr für gibt, wieso soll ich da überhaupt was zuschreiben?
Das optimiere ich jetzt weg.
Genau.
Ich, der Compiler. Ja. Compiler können viele Dinge machen, die halt auch dafür sorgen, dass das Programm nicht in der Reihenfolge ausgeführt wird, wie wir es hingeschrieben haben. Was halt doof ist, wenn man erstmal eine Datenstruktur aufsetzt im Speicher und dann einen Pointer updatet in einer anderen Struktur dahin. Das ist doof, wenn man davon ausgeht, dass sobald man diesen Pointer einträgt, das halt auch valide sein muss, was da steht an der Adresse.
Ja.
Wenn du es halt, also wenn der Compiler es dann reordert, so dass halt erst der Pointer geupdatet wird und dann werden die Daten in die Struktur geschrieben, dann
haben wir ein Problem. Also im Zweifel würde ja die Adresse dann in dieser verketteten Liste richtig sein.
Ja.
Und die Hardware würde die jetzt loslegen. Wohin, die zeigt wohin. Aber die Daten, die dann tatsächlich an der Stelle stehen, sind jetzt vielleicht noch nicht ganz fertig.
Ja.
Ja. Und dementsprechend war das der zweite Teil.
Warum hängt der sich denn eigentlich überhaupt weg, nur weil du da eine verkehrte Adresse reinschreibst?
Ja, weil die Hardware dann in einen Speicher vielleicht zugegriffen hat, wo sie gar nicht gucken darf eigentlich.
Nicht erlaubt.
Ja.
Ja.
Und das dann...
hast du die Folge mit Achmed gehört? Hier mit den verbotenen Bereichen in Speicher?
Ja, sowas.
Vielleicht in sowas.
Sowas, genau.
Okay, ja. Aber es sind ja nicht nur Compiler, die entscheiden können, dass das jetzt nicht in der Reihenfolge ausgeführt wird, wie ich das aufgeschrieben habe. Also der Prozessor, den du da hattest, hat das wahrscheinlich noch nicht so viel gemacht, aber so Instruction Reordering gibt es dann halt auch noch im Prozessor.
Mhm. Das hat er aber noch nicht gemacht.
Ja, gut so.
Gott sei Dank, das war noch ganz, ganz alt damals. Genau.
Und ich denke mal, so eine Memory Barrier wird dann halt auch im Prozessor sagen, so, halt, stopp, jetzt machen wir eben ernst und wir führen alles, was danach kommt, wirklich danach aus.
Ja, genau.
Du bist jetzt hier nicht dran rumfuschen. Hammer. Okay, ja, dann hat es funktioniert, haben wir gelöst, war gut.
Ja, fertig. Hat ein bisschen gedauert, bis wir dann halt so weit waren, aber ja.
Ja.
Das musst du dann bis dahin erstmal verstehen.
Tja. Ja. Ja. Mensch, dann hast du noch was zu erzählen? So, sonst haben wir eine schöne Folge. Also,
ja.
Thema hat mir gefallen. Ein kleiner Patch, großes Problem.
Ja, genau, das sind die schönsten Fehler, die man sich vorstellen kann eigentlich.
Speicher-Alignment hatten wir als Thema. Wir hatten Structs und warum die aligned und gepackt und manchmal auch beides sind. Mhm. Memory Barriers haben wir angesprochen im Sinne von, ich möchte das jetzt wirklich in dieser Reihenfolge ausführen. Und das waren die Themen, die ich mir aufgeschrieben hatte.
Tipptopp.
Tja, vorbereitet. Ja, ich hab ein Buch gelesen, heute Morgen im Zug. Nämlich Rust Atomics and Locks, Low-Level Concurrency in Practice. Und da hab ich die Sachen her, die ich heute so clever eingeworfen habe. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Okay. Es geht darum, gerade um atomares Lesen, also Atomics, so, also atomares, das heißt, in einer Instruktion lesen von Daten und speichern von Daten. Und das ist ja quasi genau das Thema, dass er es halt nicht als 8 einzelne Reads, 8 einzelne Writes machen soll, sondern als 1. Ja, das kann man gut lesen.
Ja, muss ich mir mal zulegen.
Das kann man online lesen.
Das ist auch gut.
Ich habe es auf dem Handy online gelesen, das kann ich sehr empfehlen. Also ich fände es auch gut, wenn jemand es kauft, das ist auch richtig auf Papier. Aber ich habe es online gelesen.
Ja, dann.
Ja, dann war das unsere Folge für heute.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss.